Ich glaube, dass es eine ganze Menge Frauen wie Hanna in Berlin gibt. Und ich bin auch ein bisschen wie Hanna in meinen, sozusagen an meinen schlechten Tagen.
Die Tipp Berlin Literaturkapelle, der literarische Berlin-Podcast. Jeden Monat aus der Kapelle 99 in Friedrichshain.
Herzlich willkommen zur Tipp Berlin Literaturkapelle, die April-Ausgabe. Wir beginnen mit der ersten Rubrik, aller Anfang. Das ist der erste Satz des Buches und ich glaube, in unserem Fall sind es zwei erste Sätze.
Zwei erste Sätze, genau. Die soll ich jetzt vorlesen, ne? Mhm. Also der allererste Satz des Buches ist ein Satz aus dem Prolog und der geht so. Evelyn Borowski hatte wenig Hoffnung für den jungen Mann, den man ihr in Zimmer 214 zur Seite gestellt hatte. Das ist der erste Satz.
Wir machen den zweiten ersten gleich hinterher, dann erklären wir, warum wir das machen.
Genau, der zweite erste Satz ist der erste Satz aus Kapitel 1, der, glaube ich, ein bisschen mehr ins Buch einführt. Deswegen eignet er sich besser, haben wir die Rubrik ein bisschen, naja, gestreckt, würde ich sagen. Marlene verbrachte ihren 14. Geburtstag in einer Schublade. Welchen findest du besser, Erik?
Den zweiten.
Sehr schön.
Der zweite öffnet mehr.
Ja.
Bevor wir über das Buch reden, wie kommt so ein erster Satz zustande? Geht damit das Buch für dich los? Entsteht der vielleicht erst am Ende?
Nee, der ist tatsächlich ganz am Anfang, der erste Satz. Also ich fange vorne an und höre hinten auf. Ich schreibe total chronologisch. Und ja, ich versuche natürlich einen ersten Satz zu finden, der dafür sorgt, dass, wenn man den liest, eventuell noch einen zweiten lesen will und dann noch alle anderen auch. Also ich mache mir schon Gedanken über den ersten Satz.
Wir können ja vielleicht darüber reden, wie das Buch heißt, über das wir heute reden.
Ja, das Buch heißt Mein ganzes Leben, Öl auf Leinwand, ohne Titel.
Und es ist der Abschluss einer Trilogie, einer Familiengeschichte, in der ein Bild eine Rolle spielt, die ein Jahrhundert umfasst.
Ja, das stimmt. Aber falls ihr jetzt die ersten beiden nicht gelesen habt, ist das überhaupt nicht schlimm. Man kann dieses Buch auch lesen, ohne die anderen beiden zu kennen. Man kann die sogar in beliebiger Reihenfolge lesen. Man kann auch keins lesen. Genau, also man ist jetzt hier nicht falsch heute Abend, wenn man die anderen beiden nicht kennt.
Ich kann das sehr empfehlen und sehr bestätigen. Welcher Satz ist denn wichtiger, der erste oder der letzte?
Oh, der letzte fühlt sich natürlich immer besser an als der erste, weil dann ist es geschafft. Aber ich finde schon der erste Satz. Ich meine, nicht umsonst kennt man viele berühmte erste Sätze aus der Literaturgeschichte und relativ wenig berühmte letzte Sätze aus der Literaturgeschichte.
Deine Trilogie begann 2021 mit dem Buch Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Das war ein unglaublich schöner letzter Satz, muss ich sagen. Da, kann man den vorlesen oder?
Klar, ich kann ihn nicht auswendig, wenn du ihn da hast, gerne.
Wie unglaublich schön das alles ist.
Das ist ein top letzter Satz, stimmt. Richtig gut.
Ich finde, der erste Satz ist wahnsinnig wichtig, um ins Buch reinzukommen, um so ein bisschen so ein Entree zu haben. Aber der letzte Satz oder das Ende entscheidet, wie du emotional aus dem Buch rausgehst.
Das stimmt. Und der letzte Satz im allerersten Buch fällt ja am Flughafen Tegel, beziehungsweise beim Abflug noch vom alten Flughafen Tegel und beim Blick auf Berlin aus dem Flugzeug. Und da passt es natürlich, weil ich meine, nichts ist schöner als der Blick auf Berlin. Und der Flughafen Tegel. Ich habe ihn sehr geliebt.
Lass uns ins Buch reingehen mit der ersten Lesestelle.
Ja.
Dass wir einen Eindruck kriegen. Wir beginnen in der Tat mit dem Anfang. Das ist ein Karl-Valentin-Satz, aber na gut.
Genau, wir beginnen mit dem Anfang, also nicht mit dem Prolog, sondern mit dem ersten Kapitel. Und wir sind in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern und zwar im Jahr 1945. Und in diesem ersten Buch in der Trilogie geht es tatsächlich sehr um ein verschollenes Kunstvermögen und insbesondere um ein Bild, das am Ende dieses ersten Buches auch verschwunden bleibt. Und möglicherweise wird es jetzt in diesem Moment gefunden. Spoiler. Marlene verbrachte ihren 14. Geburtstag in einer Schublade. Ganz sicher war sie sich nicht, ob heute tatsächlich der 2. Mai war. Sie bemühte sich, die letzten Tage abzuzählen, wie oft sie geschlafen hatte oder es zumindest versucht hatte, in einer Kuhle an einen Baumstamm gelehnt, auf den feuchten, moosbewachsenen Brettern eines Jägerhochsitzes, unter einer Bootsplane in einem verfallenden Schuppen. War es ein Mittwoch gewesen, als ihre Mutter den Verstand verloren hatte? War das jetzt genau eine Woche her, dass sie weggelaufen war? Und wie lange lag sie hier nun schon im Dunkeln? Eine Stunde? Einen Tag? Sie spürte ihre Beine nicht mehr. Mit den Händen konnte sie ertasten, dass sie noch da waren, angewinkelt, die Knie an die Umhängetasche vor ihrem Bauch gepresst. Aber sie waren irgendwann eingeschlafen und jetzt hatte sie kein Gefühl mehr in ihnen und bewegen durfte sie sich auch nicht. Sie durfte nicht und sie konnte nicht. Es war anstrengend, eine so lange Zeit vollkommen regungslos zu bleiben und kein Geräusch zu machen. Sie zählte zu ihren Atemzügen, um sich zu beruhigen, bis 2 beim Einatmen, bis 5 beim Ausatmen. Wie beim Schwimmen, kurz ein, lang aus. Onkel Harald hatte es ihr beigebracht, noch bevor sie ihn eingezogen hatten. Die Mutter fand es unnötig, ein Mädchen muss nicht schwimmen. Wenn sie erst schwimmen können, kriegt man sie gar nicht mehr aus dem Wasser. Sie kriegt noch Schwimmhäute zwischen den Fingern. Überhaupt diese Finger, die sie nie ruhig halten konnte, die immer etwas zu tun brauchten. Sogar jetzt, versteckt in einer alten Holzkommode im Obergeschoss eines verlassenen Hauses, unter dem zerborstenen Dachstuhl, durch den die Morgensonne fiel. Marleens Finger betasteten den Schubladenboden, suchten nach Widerstand, nach Unebenheiten, nach Beschäftigung. Ihr Fingernagel fand schließlich Halt, etwas Festes, das durch ein bisschen Fingernageldruck lose wurde, absplitterte, sich auflöste. Und da war noch mehr, ein ganzes Nest von splitternder, bröselnder Materie, unmöglich jetzt davon abzulassen. Denn je mehr Marleens Fingernagel am Schubladenboden herumpulen konnte, desto weniger konnte ihr Kopf die Bilder heraufbeschwören, die zu den Geräuschen aus dem Erdgeschoss passten. Dabei hatte der Morgen so hoffnungsvoll begonnen. Das Haus mitten im Wald war Marleen im Morgengrauen wie ein Trugbild vorgekommen, geformt aus Hunger und Müdigkeit nach den Tagen und Nächten, in denen sie sich allein durchgeschlagen hatte, immer grob Richtung Westen. Vielleicht würde sie hier irgendwas zu essen finden oder zumindest für eine Weile Unterschlupf. Das Haus schien bis auf das Dach intakt zu sein und wirkte verlassen. Die Eingangstür war nicht verschlossen und als sie in den modrig riechenden Flur trat und darauf wartete, dass sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnten, musste sie einen Schrei unterdrücken. Direkt hinter der Tür, mit dem Rücken an der Wand, stand jemand und starrte Marleen finster an. Eine Frau mit einem Beil in der Hand. »Gut, dann sind wir eben 2«, sagte die Frau nach einer Weile und ließ das Beil sinken. Es klang missmutig, aber nicht feindselig. »Steh da nicht rum, komm und hilf mir wenigstens.« Die Frau war groß und hager, mit langen, dunklen Haaren und dunklen Augen, wie eine Saatkrähe, dachte Marleen unwillkürlich. Es beruhigte sie, wenn sie in Fremden sofort eine Ähnlichkeit mit einem Tier erkennen konnte. Es machte sie gleich weniger bedrohlich. Und die Krähenfrau hatte offenbar nicht vor, ihr etwas zu tun. Sie schien genau wie sie auf der Suche nach etwas Ess- oder anderweitig Verwertbarem zu sein. »Den Förster hat's erwischt«, sagte die Frau, als müsste Marleen wissen, von wem sie sprach. »Der kommt nicht wieder, aber wir müssen uns trotzdem beeilen.« Marleen ging hinter der Frau her, durch ein verstaubtes Wohnzimmer, in eine Küche, die schon länger nicht mehr benutzt worden war. Neben dem Herd war eine Vorratskammer und Marleen spürte, wie sich ihr Magen zusammenkrampfte, bei der Vorstellung, dort etwas Essbares zu finden, aber die Kammer war leer. Die Frau fluchte leise, dann inspizierte sie den Boden der Kammer, nahm ihr kleines Beil, steckte die scharfe Seite in einen Spalt und stemmte eine der Holzdielen nach oben. »Na bitte«, sagte sie, griff in das Loch und holte 6 rostige Fischkonserven zum Vorschein. »Eine für dich, 5 für mich.« Sie saßen im Schneidersitz auf dem verdreckten Küchenboden, klaubten mit den Fingern die öligen Fischstücke aus den Büchsen und lauschten auf das Donnern der Artillerie. »Geh lieber nach Hause, dauert nicht mehr lang«, sagte die Krähenfrau zu Marleen und Marleen zuckte mit den Schultern. »Bist du nicht von hier?« »Aus dem Min.« »Bist du von da gelaufen, ganz allein?« »Ja.« »Waren Sie da schon?« »Wer?« »Na, die Russen.« Marleen zuckte wieder mit den Schultern. Die Russen waren noch nicht in Demin gewesen, als sie sich losgerissen hatte und weggerannt war. Aber im Kopf ihrer Mutter, da waren die Russen längst einmarschiert und hatten sie verrückt gemacht. So verrückt, dass sie lieber sterben und ihre beiden Kinder mitnehmen wollte, Feldsteine in den Rucksack und in die Peene. Aber Marleen hatte ihre Schwimmhäute zwischen den Fingern, da starb es sich nicht so leicht. Sie trank gerade den letzten Schluck Öl aus der Büchse und die Krähenfrau packte die übrigen Konserven in einen Beutel, als sie Motorengeräusche hörten, das Knirschen von Reifen auf dem steinigen Vorplatz vor dem Haus, dann mehrere Männerstimmen. Die Krähenfrau erstarrte, ließ den Beutel sinken, schnappte ihr Beil und zog Marleen hinter sich her, raus aus der Küche, die knarzende Treppe hoch auf der Suche nach einem Versteck. Oben waren 2 Räume mit je einem nackten Bettgestell, noch mehr Staub und einem alten Sessel. und in einem der Zimmer direkt unter dem zerborstenen Dach eine große alte Holzkommode mit zwei Schubladen. Die Krähenfrau zog die untere Schublade auf. »Los, rein da und keinen Mucks, und wenn sie dich finden, wehr dich nicht.« Seitdem lag Marleen in der Schublade. Sie atmete und poolte gegen das Gelächter und die dumpfen Schläge an, die aus dem Erdgeschoss zu ihr drangen, nachdem die Stimme der Frau verstummt war, die zuerst noch mit den Männern in einer fremden Sprache geredet hatte. Eine Weile hörte sie nur noch die Männer und schließlich wieder das Geräusch eines Motors, das Knirschen von Reifen, und dann war es ganz und gar still. Marleen schob einige Finger durch den Spalt, durch den das Licht drang, und versuchte, die Schublade von innen aufzuschieben. Erst bewegte sich gar nichts, dann vergrößerte sich der Spalt ein wenig. Schließlich hatte sie die Schublade so weit aufgeschoben, dass sie den Kopf heben und sich im Zimmer umsehen konnte. Marleen zwängte sich aus der Kommode und blinzelte in die Frühlingssonne, die durch den Dachstuhl fiel. Ihre Beine kribbelten, als das Blut zurücklief. Sie befühlte ihre Arme, die leere Umhängetasche vor ihrem Bauch, in der sie in den letzten Tagen Beeren gesammelt hatte, ihren vor Anspannung und Erleichterung dröhnenden Kopf, alles noch da. Und als sie einen Blick zurück in die Schublade warf, konnte sie endlich sehen, woran sie in den Stunden zuvor herumgepult hatte. Die Einlage aus alten Zeitungen war aufgerissen und darunter war ein kleines Bild zum Vorschein gekommen. Marleen zog die fransige Leinwand heraus, kaum größer als ein Schulheft. Sie hatte an einer Stelle mit dem Fingernagel die Farbschicht zerkratzt. Man erkannte noch eine Frau in einem blauen Kleid, die am Fenster einer Wohnstube stand. Da, wo ihr Kopf gewesen sein musste, waren allerdings kaum noch Konturen, als hätte eine Granate dem armen Mädchen den Kopf weggesprengt, während es am Fenster stehend auf etwas wartete, auf Frieden, eine Antwort, bessere Zeiten, eine Freundin. »Tut mir leid«, dachte Marleen. »Ich mach's wieder gut. Ich reparier dich.« Sie steckte die kleine Leinwand in ihre Umhängetasche, atmete noch einmal kurz ein und sehr lange aus. Sie war fast am Ufer. Dann stieg sie die Treppe hinunter ins Erdgeschoss, um nach der Krähenfrau zu sehen.
Marlene sagt, ich repariere dich. Ich hatte den Eindruck beim Lesen dieses Buchs, aber auch der anderen Bücher, dass sehr oft etwas repariert werden muss. Sei es Beziehung, sei es ein Bild. Manchmal geht es gut, manchmal geht es nicht gut. War das so eine Intention auch, diese Reparierarbeiten sichtbar zu machen?
Jetzt gar nicht so sehr in Bezug auf das Bild.
Ich meine auch Beziehungsebene.
Ja, in Bezug auf Beziehung, ja, na klar. Es geht im Grunde in diesem Buch sowie in den anderen auch sehr viel um die Suche nach Familie und nach Zugehörigkeit und die Abwesenheit von Familie und Zugehörigkeit. Und insofern stimmt es schon, ja. Es muss eine ganze Menge repariert werden. Oder auch, man muss sich damit abfinden, dass bestimmte Dinge vielleicht nicht repariert werden können. Das stimmt.
Lass uns mal kurz bei dem Verhältnis zwischen Marleen und Wilma bleiben. Mhm. Wilma ist Frau eines Malers, der an der Ostfront ist zu dem Zeitpunkt oder noch nicht zurückgekehrt ist. Marleen ist eine Waise. Mhm. Was gehen die beiden für eine Art von, ist es eine Familienbeziehung, kann man das so sagen?
Ja, ich würde schon sagen, das ist eine komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung im Grunde. Also die Krähenfrau jetzt in diesem Kapitel heißt Wilma Engels und die nimmt die kleine Marleen bei sich auf. Und die werden wie so eine Art Mutter-Tochter gespannt. Und Wilma ist auch Malerin und hat aber eine für eine Malerin etwas komplizierte Diagnose. Sie erblindet nämlich langsam. Und auch deswegen bildet sie die kleine Marleen zu ihrer Assistentin aus, die dann immer mehr für sie auch mitmalen muss, damit sie ihre Stellung als Staatskünstlerin, die sie dann nach und nach wird, nicht verliert.
Und das ich habe das Wort Ghostmalerin gelernt.
Ja, genau, als Ghostmalerin sozusagen. Und das verändert deren Verhältnis natürlich über die Zeit enorm. Also es geht ganz viel so um gegenseitige Abhängigkeiten und auch die Art und Weise, wie man füreinander sorgt und Verantwortung übernimmt und ob man die dann eventuell auch wieder loswerden kann oder eben nicht.
Ein Konstruktionsprinzip deiner Romane ist, dass es zwei Zeitebenen gibt, ja. Bei mir aber zwei Hauptzeitebenen. Mhm. Das eine ist die Jetztzeit, auf die kommen wir später zu sprechen, wenn wir über die Hauptfigur Hannah reden, Hannah Borowski, die eigentlich die Hauptfigur von allen drei Romanen ist. Und in diesem Buch sind es die Nachkriegsjahre, Lüstrow, von 1945 bis 1961 und es sind DDR-Jahre. Mhm. Wäre das eine zu Holter die Polter-Beschreibung, wenn man sagen würde, ist auch ein DDR-Roman?
Oh nee, also würde ich nicht sagen. Also
ich dachte mir das.
Ja, ich bin ja nur eine richtige Wessi-Braut und ich würde mir nicht anmaßen, einen DDR-Roman zu schreiben. Aber es ist eine Familie, eine komplizierte Familiengeschichte, in der es auch um Kunst geht und um die sozusagen die Produktionsbedingungen von Kunst. Und das spielt tatsächlich eben in der Nachkriegszeit in Ostdeutschland und dann eben in der jungen DDR. Aber es endet schon sehr bewusst mit dem Jahr 1961 und dem Mauerbau, weil ich sozusagen auch nicht den Tanzbereich von Autoren, die diese Zeit aus eigenem Erleben besser kennen, als ich es hier recherchieren könnte, irgendwie ins Gehege kommen wollte.
Wie bist du auf diese Konstruktion gekommen? Diese zwei Ebenen-Konstruktion, diese zwei Zeitebenen.
Also die gibt es ja schon im ersten Buch und auch im zweiten. Und im ersten Buch war ich ja noch total naiv. Es war mein erster Roman. Und ich dachte, es wäre doch lustig, so zwei Zeitebenen. Es wäre doch interessant und die wechseln sich immer ab und so. Und habe so angefangen und habe dann so auf der Hälfte gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, dass das dann am Ende auch hinhaut, dass quasi die nicht in der einen Zeit schon Sachen passiert sind, die in der anderen Zeit aber noch keiner weiß und so weiter. Also es ist dann irgendwie komplizierter in der Konstruktion, als ich mir das so vorgestellt hatte. Und habe dann ein bisschen Glück gehabt, dass das tatsächlich irgendwie aufgegangen ist. Und irgendwie hat es mich auch beim Schreiben amüsiert und unterhalten, dass ich halt immer zwischen so zwei Welten und auch zwei Tonalitäten immer so hin und her wechseln kann. Und dann bin ich dabei geblieben. Aber wenn ich jetzt einen neuen Roman schreibe, der nichts mehr mit dieser Familie zu tun hat, dann werde ich das, glaube ich, auch mal anders machen.
Drei Zeitebenen vielleicht?
Mal gucken.
Du bist geboren im südhessischen Bad Schwalbach.
Ja.
Was, wie ich gerade gelernt habe, die Goldschlägerstadt ist.
Oh.
Wusstest du das?
Nee, ich wusste nur, dass es auch die Geburtsstadt von Jörg Fauser ist. Aber
Jörg Fauser war aber Tippredakteur.
Genau, und dass die Schwäbchenmilch daherkommt. Aber ansonsten, nee, das wusste ich nicht. Was sind Goldschläger?
Ja, das hoffe ich, dich fragen zu können. Ich kenne nur Baseballschläger, aber das ist, glaube ich, was anderes. Du bist seit 1999 in Berlin, warst zwischendurch in Hamburg, hast Journalismus gelernt an der Hanninan-Schule, hast für die Brigitte gearbeitet, warst Kolumnistin für Nido, für die SZ. Und hast Sachbücher und auch Kindergartenmütterbücher geschrieben.
Ja.
Und deine Bücher haben immer großartige Titel. Also eines von diesen Kindergartenmütterbüchern, das ist ein typisch deutsches Wort, oder vier.
Auch Väter,
Väter, Eltern, genau. Ja. Heißt jedenfalls, große Ärsche auf kleinen Stühlen, eine Kindergartenmutter packt aus.
Ja, also die großen Ärsche sind natürlich die Eltern in der Elterninitiativ Kita. Einige werden wissen, wovon ich spreche, die sich halt relativ häufig zusammensetzen müssen auf diesen kleinen Kita-Stühlchen, um die Geschicke der Kita zu besprechen. Und das ist natürlich super Stoff für so ein heiteres, sogenanntes erzählendes Sachbuch.
Also ich finde deine Titel ja grandios. Das erste Buch der Trilogie heißt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich sag's nochmal, weil es so schön runtergeht, junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Mhm. Was im Buch eine Bildbeschreibung ist für ein Buch, eine Bildbeschreibung ist für ein Bild, was fehlt, was verschollen ist. Denkst du diese Titel selber aus?
Ja, natürlich. Also bitte.
Also ich habe in dein Kolumnenband reingeschaut, wo du deine gesammelten Kolumnen zusammengefasst hast. Und da hast du mal ChatGPT befragt, wie du das Buch nennen solltest. Da kam was relativ Schräges bei raus.
Ja, das stimmt. Deswegen frage ich für sowas und für überhaupt gar nichts ChatGPT. Ich habe das tatsächlich, ich habe ein Kolumnenband veröffentlicht. Und ich fand es schwer, weil ich jetzt auch das Gefühl habe, ich habe ein bisschen einen Ruf zu verlieren, was Titel betrifft. Also ich wollte einen schönen Titel haben und mir ist aber nicht so richtig ein guter eingefallen. Und dann, wie das ja immer so ist, wenn man dann so Leute fragt, die mit unserem Geschäft nichts zu tun haben, die sagen alle, ja, frag doch mal ChatGPT, frag doch mal ChatGPT. Und dann dachte ich, ja, okay, dann frage ich mal ChatGPT und habe dann ChatGPT gefragt, sag mir mal, hier Titel, Kolumnenband, 46-jährige Autorin, geht um Beziehung, Freundschaft, Familie, Sex, Alltagsbeobachtung. Und dann hat ChatGPT ausgespuckt, zwischen Windeln und Leidenschaft, Ansichten einer reifen Feder. Und so heißt das Buch nicht, weil ich habe dann gedacht, okay, ja, so wie ich mir schon gedacht habe, ChatGPT kann das halt nicht. Ich muss das selber machen, beziehungsweise ich muss es im Zweifel halt auch selber falsch machen. Und deswegen heißt das Buch jetzt, alles muss man selber falsch machen. Was auch ein echt guter Titel ist, finde ich.
Darauf wäre ChatGPT nie gekommen.
Nee, auf keinen Fall.
Absolut nicht. In der Geschichte deines ersten Romans, auf die ich kurz zurückgehe, vorher noch eine Frage. Wenn du den Roman so relativ sperrig nennst, junge Frau am Fenster und so weiter.
Ja.
Hat der Verlag geschrien vor Freude? Weil ich stelle mir vor, jemand kommt im Buchladen. Ich hätte gerne das Buch von, warten Sie mal, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich kann mir das nicht merken.
Also, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass die mir den durchgehen lassen, den Titel. Das war eigentlich mein Arbeitstitel und ich war ganz sicher, dass ich mir einen anderen Titel, einen gefälligeren Titel würde ausdenken müssen. Aber die fanden den gut im Verlag, also vor allem die Verlegerin. Bitte? Ja, danke, danke. Und ich glaube, im Buchhandel ist es dann ja so, dass die Leute kommen und sagen, ich will dieses Buch mit diesem langen Titel, irgendwas mit junge Frau oder irgendwas mit blaues Kleid. Und die meisten BuchhändlerInnen wissen dann schon, was gemeint ist.
Jetzt komme ich auf die Halskettenfrage zurück. Halsketten spielen beim Entstehen dieses Buches eine Rolle und auch später. Mhm. Also ich habe gelesen, dass eine Kette, die du trugst, sozusagen so ein bisschen mit den Impuls gab, das Buch überhaupt zu schreiben. Eine Halskette.
Ja. Genau, ja, also für das allererste Buch tatsächlich. Ich habe so eine silberne, flitterige Halskette und die habe ich angehabt, als ich mich mit meiner Literaturagentin Barbara Wenner unterhalten habe über was ganz anderes. Und die hat mich darauf angesprochen, was das für eine tolle Kette. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, die habe ich von meiner Urgroßmutter geerbt und ganz tolle Frau, die also in den 20er Jahren hier in Berlin als Journalistin gearbeitet hat, aber ihr Kind zurücklassen musste beim Vater in Mecklenburg und dann den Sohn von jüdischen Kunsthändlern geheiratet hat. Und jetzt gibt es ja diese Kunstrestitutionsgeschichte. Und dann hat die gesagt, ne, ist doch super, schreib doch mal auf und so. Und so ist dieser Roman entstanden. Aber tatsächlich habe ich die Geschichte dann halt viel erzählt, also auch in Interviews zum Beispiel mit der Kette von meiner Urgroßmutter und wie das also der Startschuss für diesen dollen Roman war. Und meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, das ist totaler Quatsch, was du da erzählst mit der Kette. Das ist irgendein Modeschmuck. Niemals ist das von deiner Urgroßmutter.
Und dann bekam deine Mutter Verbot, bei den Lesungen aufzutauchen? Oder?
Nö, nein, 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 nö, nö. Ach du, das ist die Welt der Literatur. Ob es jetzt stimmt oder nicht, who cares?
Du hast jetzt dankenswerterweise mit zwei Sätzen gleich den Debütroman beschrieben, der tatsächlich auf deiner Familiengeschichte beruht.
Ja.
Ist das ein Gefühl, ich habe diesen Stoff, ich kann ihn irgendwann rausholen, ich muss ihn dann, wenn ich ihn raushole, aber auch so aufbereiten, dass er gut ist? Oder war das eher so eine spontane Entscheidung als die Kette, die gar nicht die Kette war?
Ja, also Kettenreaktion. Ich wollte damals das eigentlich journalistisch lösen. Ich wollte eigentlich eine Art Dokumentation oder sowas daraus machen, aus dieser Familiengeschichte und habe dann halt gemerkt, dass mir die Quellen fehlen. Also ich habe außer den Erzählungen meiner Mutter und so ein paar Familienanekdoten und ein paar Akten aus einem Kunstrestitutionsverfahren, habe ich zu wenig Quellen, um das sauber, journalistisch sauber dokumentieren oder erzählen zu können. Und insofern war der Roman eigentlich die Notlösung, also die beste Notlösung, die mir je eingefallen ist, aber eine Notlösung nichtsdestotrotz, weil ich mir quasi selber die Erlaubnis geben musste, mir Dinge ausdenken zu dürfen. Und das dürfen wir ja normalerweise nicht im Journalismus. Und so ist das gekommen.
Dann lass uns mal ganz kurz über den heimlichen Hauptdarsteller oder einen der heimlichen Hauptdarsteller des Buchs reden, der nicht auftaucht, weil er gesucht wird, das Bild nämlich.
Ja.
Im Buch ist es vermutlich ein Vermeer.
Ja, vermutlich. Mutmaßlich, ja.
Was war es denn in echt?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ist immer noch weg.
Also ist immer noch weg, beziehungsweise hier taucht es ja wieder auf. Also wir haben ja gerade gehört, Marleen kratzt da an der Leinwand rum, wo man eine junge Frau in einem Fenster stehen sieht. Und sie hat das Bild beschädigt und sie versucht, das Bild dann zu reparieren. Und ihr erinnert euch vielleicht an diese tragische Geschichte mit diesem Jesus-Fresko irgendwo in Spanien. Diese ältere Dame aus der Kirchengemeinde, die versucht hat, dieses Jesus-Fresko irgendwie zu reparieren und dann immer weiter verschlimmbessert hat. So ähnlich wird es hier auch. Und also dieses Buch, dieses Bild taucht auf und taucht dann auf eine Art auch wieder nicht auf. Das ist aber gar nicht so entscheidend, glaube ich, ob das in seiner ursprünglichen, möglicherweise vermehrhaften Form überhaupt jemals wieder auftaucht.
Aber es wird ja dann durch die Schichten, die Marleen nach und nach immer wieder aufträgt, zu einer Art gemalter Biografie von Marleen selbst. Was ich ein sehr schönes Bild finde. Schönes Bild.
Ja, also sie verschlimmbessert und irgendwann übermalt sie einfach und legt immer weitere Schichten drüber. Und das ist tatsächlich, also dieses Buch hat eigentlich mit meiner Familiengeschichte wirklich gar nichts mehr zu tun, bis auf die Art und Weise, wie Marleen malt, wenn sie für sich malt und nicht für ihre Ziehmutter. Nämlich mit sehr viel Ölfarbe und mit sehr vielen Schichten, die übereinander gelegt werden und wieder runtergeschliffen und gekratzt werden und dann nochmal eine Schicht drüber, sodass so eine ganz pastose, reliefartige Oberfläche entsteht. Und ich habe einen Onkel, der leider vor anderthalb Jahren gestorben ist, Wolfgang Schröder, der hat so gemalt, allerdings sehr großformatig. Und ich habe da auch, wenn meine Eltern das nicht mitgekriegt haben, auch immer wahnsinnig gerne so ein bisschen dran rumgeknibbelt. An dieser Ölfarbe durfte ich natürlich nicht. Und genau, und so bin ich auf diese erste Szene gekommen.
Die zweite Kette, auf die ich noch hinaus will, trägt den Schriftzug Hoppla.
Ja.
Und sie geht zurück auf...
Unser aller Freund Dennis Scheck, ja. Genau. Also Dennis Scheck hat über mein erstes Buch, das auf der Bestsellerliste stand, in der Woche, in der er die Belletristik besprochen hat, in seiner berühmten Sendung Druckfrisch.
Müssen wir erklären, wie er das macht, oder wissen es mittlerweile alle?
Also er hat immer, er bespricht diese und ein paar schickt er, tut er in, auf so ein Rollband in die, in so eine Retourenkiste quasi, oder er kloppt sie in die Tonne, aber er kloppt sie nicht wirklich in die Tonne, sondern kommt dann in die Retourenkiste und die anderen legt er auf den Stapel. Und mein Buch hat er freundlicherweise auf den Stapel gelegt und hat gesagt, hoppla, Alena Schröder ist eine echte Entdeckung. Und das hat mich natürlich gefreut, ist jetzt nicht so, dass mich das nicht gefreut hätte, aber dieses hoppla, man kriegt ja von solchen Leuten Anerkennung nie ohne so eine Spur Herablassung. Und in diesem hoppla steckt natürlich schon so ein bisschen... Mensch, das Mädchen, das 43-jährige Mädchen. Sehr interessant, was die so macht. Hoppla. Und dann habe ich mir eine Hoppla-Kette gemacht, um das so ein bisschen zu reclaimen quasi. Und damit ist jetzt wieder gut. Also ich bin Dennis Scheck nicht Gram, sondern im Gegenteil. Es hat mir schon, glaube ich, Erfolg beschert auch. Insofern, ich kann mich nicht beklagen.
Das zweite Buch hieß bei euch, ist immer so unheimlich still. Mhm. Ist auch ein Bestseller geworden. Mhm. Und das neue Buch ist von 0 auf 1 gegangen.
Yes.
Was
krass, ne? Ja, danke. War dann aber auch sehr schnell wieder runter von der Liste. Aber also, hat nicht lang gehalten, aber es war einmal ganz oben.
Aufstieg ja. Und Fall. Was hat Dennis Scheck dazu gesagt? Wissen wir das?
Gar nichts. Er hat nichts dazu gesagt, weil in der Woche, beziehungsweise in den zwei, es war dann drauf und in den Top 10 dann wieder runter und dann nochmal drauf. Und in diesen Wochen hat er nicht die Belletristik, sondern die Sachbuchliste besprochen. Unter anderem eben Ildiko von Kürti und Sophie Passmann. Mhm. Einige haben es vielleicht mitbekommen.
Ich habe es vergessen. Fühlst du dich mit dem Genre Unterhaltungsliteratur zurecht bezeichnet?
Ja, total.
Weil ich finde, was deine Romane zeigen, die sind deswegen nicht oberflächlich. Du verhandelst ja auch wirklich schwere Themen mit leichter Hand, aber halt trotzdem Themen, die auch ganz schön in die Magengrube schlagen. Ja. Also von Sprachlosigkeit der Kriegsgeneration, den Holocaust und Raubkunst haben wir ja schon genannt, Anpassung und Aufbegehren, auch in der DDR, intergenerationelle Traumata, weibliche Selbstbestimmung und auch schwierige Mutter-Tochter-Verhältnisse. Denkst du manchmal, okay, wie viel mute ich meiner Leserschaft zu oder hast du gar kein Gegenüber beim Schreiben?
Ach, ich habe schon so eine ungefähre Vorstellung, wer meine Leserschaft ist und ich glaube, dass sie sich freuen, wenn sie gut unterhalten werden. Insofern habe ich wirklich überhaupt gar kein Problem mit dieser Bezeichnung Unterhaltungsliteratur. Ich würde das auch selber immer so bezeichnen. Oder es gibt ja diese ganzen Unterkategorien, irgendwie gehobene Unterhaltung, Upmarket Entertainment, whatever. Mhm. Und ich finde, wenn man, also mein Bestreben ist es tatsächlich, dass die Leute unterhalten werden, dass sie nicht unterfordert werden, aber dass der Zugang leicht ist. Und das macht mir, das lese ich selber am liebsten und das macht, also ich kann auch nichts anderes mehr.
Das leitet direkt über zu meiner nächsten kleinen Rubrik, die heißt Sätze bitte. Wir werden irgendwann einen Trailer zu basteln, aber haben wir noch nicht. Schreibrituale. Hast du Schreibrituale, feste Schreibzeiten, Schreiborte, wo du immer hingehst?
Ich habe jetzt wieder ein neues Büro, über das ich mich sehr freue. Ist besser, wenn ich nicht zu Hause arbeite. Ich fahre ab und zu mit Kolleginnen und Kollegen, die auch schreiben, in so kleine Retreats, wo wir dann alle zusammen um den Tisch sitzen und gemeinsam die Musen quasi anlocken. Und ich brauche immer was zu fummeln. Also ich habe auf meinem Schreibtisch immer irgend so ein Fummel-Gadget, weil ich meine Finger nicht gut stillhalten kann. Und das hilft mir beim Nachdenken. Und meine aktuelle Fummel-Obsession ist kinetischer Sand. Ich weiß nicht, ob...
Oh mein Gott, was ist das?
Menschen mit Kita-Kindern kennen das auch. Das ist so Sand, der aber nicht krümelt, sondern der ist im Grunde, der fließt so. Und der klebt nicht. Das ist herrlich.
Und dann musst du dann immer in einer Woche das Büro aussaugen? Oder?
Nee,
oder?
Eben nicht. Weil der krümelt nicht, sondern der bleibt sozusagen in sich irgendwie fest, aber ist trotzdem sandig. Das ist total irre. Kann ich sehr empfehlen. Kauft euch kinetischen Sand.
Echt wahr, dass du oft Notizblöcke kaufst, aber keine Notizen machst?
Ja, ich mache wirklich nie Notizen. Ich bin gerade auf Lesereise und ich kriege wirklich von jeder netten Buchhandlung immer als Geschenk dann immer einen Notizblock geschenkt, was total nett ist, aber ich mache tatsächlich nie Notizen. Ich wäre aber eigentlich gerne eine Autorin, die immer so Kladden anlegt von ihren Büchern und dann ganz viel da so reinschreibt und Sachen einklebt und so, aber mache ich irgendwie nicht.
Also wenn jemand über Geschenke für Alena nachdenkt, Notizblöcke nicht
unbedingt. Ich habe reichlich, ja. Ich freue mich immer, aber ich habe wirklich...
Wenn ich es richtig gelesen habe in deinen Kolumnen, gehört Zimmerpflanzenpflege auch nicht zu deinen Ableckungsverfahren?
Nee, überhaupt nicht.
Was ist das Gegenteil vom grünen Daumen? Schwarzer Zeigefinger?
Ja, so ungefähr. Ich bin echt der wandelnde Pflanzentod eigentlich. Also ich bin so eher für Schnittblumen. Deren Schicksal ist besiegelt. Also das ist dann nicht meine Schuld.
Auch Schnittblumen spielen eine Rolle im Roman.
Ja, das stimmt. Also, ist das jetzt die perfekte Überleitung für die nächste Lesestelle oder willst du noch?
Nee, nee? Okay. Wäre es gewesen, aber ja. Ich versuche meinen Plan, der schon wieder völlig zum Fenster rausgeflogen ist, einermaßen noch zu halten. Ist es sinnvoll, in der Trilogie beim Schreiben des letzten Bandes nochmal die beiden davor zu lesen oder macht das Lektorat sowas?
Ob ich die nochmal gelesen habe? Ne, ich habe an bestimmten Stellen, habe ich natürlich schon nochmal geguckt, wie alt war Rüdiger genau, wann war, welches Auto hatte der nochmal, wie hieß sein Freund in den USA, solche Sachen habe ich schon nochmal nachgeguckt. Also ich lese partiell schon nochmal in die anderen Titel rein, ansonsten sind die mir schon sehr präsent, also ich habe sie jetzt nicht nochmal von A nach B durchgelesen.
Bestes Mittel gegen Schreibblockaden?
Pause machen und ins Museum gehen oder in eine Ausstellung
oder ins Kino. Das schlechteste Mittel?
Das schlechteste Mittel, keine Pause machen und verzweifeln und vorm leeren Blatt sitzen und sich selber hassen und Schuldgefühle haben und ja.
Reden wir ein bisschen über Berlin, über die Literaturszene. Ich habe es in der Rubrik genannt Literaturbubblegum. Naja. geht man untereinander auf Lesungen der Kolleginnen und Kollegen?
Ja, doch, ab und zu und sollte man ja eigentlich. Oh Gott, jetzt frag mich nicht, auf welcher Lesung ich zuletzt war. Fällt mir gerade nicht ein. Aber doch, es gibt ja eine ganze Menge.
Und so Lesungen, Sommerfeste, LCB, jetzt kommt ja wieder die Zeit, wo man so schön am Wannsee die Zeit vergehen
lassen kann. Ja, war ich auch schon mal. Das ist jetzt albern, wenn ich das so sage, wenn ich hier oben sitze und mit dir rede. Ich bin eigentlich ziemlich schüchtern. Und ich bin nicht so gut auf so Branchen-Events. Also ich habe dann immer das Gefühl, ich müsste da mehr mingeln und Leute kennenlernen und so. Und ich bin dann eigentlich immer so ein bisschen verzagt. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich so total hinzieht zum LCB-Sommerfest, obwohl ich weiß, dass es toll ist. Aber das ist wirklich mein Defizit und es hat nichts mit all den anderen zu tun.
Wie ist denn die Berliner Literatenszene so untereinander? Ist sie gut miteinander?
Also die ich kenne, finde ich alle toll. Ich habe einen sehr lieben Kollegen, mit dem ich auch regelmäßig zusammensitze und schreibe zum Beispiel. Und ansonsten ist die, glaube ich, ziemlich fragmentiert. Also ich glaube, es gibt so mehrere Bubbles, die sich auch nicht immer unbedingt so gegenseitig kreuzen. Dafür ist die Stadt, glaube ich, zu groß und die Bedürfnisse zu unterschiedlich.
Ein anderer schöner Titel aus deinem Ouvre ist der des Podcasts, den du mit Rita machst.
Ja.
Der ist sexy und bodenständig.
Ja, genau.
Wo kommt dieser wunderbare Titel her?
Das ist...
Der ist nicht von ChatGPT, nehme ich an.
Nee, na, auf keinen Fall. Wie keiner meiner Titel. Der ist, der stammt aus einem Drehbuch, also das Kindergartenbuch Große Ärsche auf kleinen Stühlen sollte eigentlich mal verfilmt werden. Und dazu gab es ein Drehbuch von Malte Welding. Hat der nicht auch mal für einen Tipp geschrieben?
Es war vor meiner
Zeit. Egal, jedenfalls, er hat ein Drehbuch dazu geschrieben und der hat darin eine Kita-Erzieherin, die da vorkam, charakterisiert ausschließlich mit, sie ist sexy und bodenständig. Und das fand ich erstmal total schrecklich, ehrlich gesagt. Und dann aber auch wieder brillant, weil das ist so knapp und präzise, man hat die sofort vor Augen. Sexy und bodenständig. Eine Kita-Erzieherin, die sexy und bodenständig ist, man weiß sofort, wie die aussieht, man weiß sofort, was für einen Sport die macht, man weiß sofort, was für einen Joghurt die isst. Also irgendwie in seiner Knappheit sehr präzise und wie gesagt, irgendwie toll, aber auch grauenhaft. Und ja, und deswegen heißt der Podcast so.
Also mein erster Gedanke war ja, als ich das gelesen habe, sexy und bodenständig, wer ist wer?
Ja, das fragen natürlich viele, aber wir sind beides.
Es ist eine...
Oder nichts davon.
Es ist... Es ist ein Entlastungspodcast für AutorInnen.
Ja.
Was ist ein Entlastungspodcast?
Na, ich glaube, dass, also deswegen ist lustig, dass du nach der Literaturszene fragst. Ich glaube, dass der Job per se ja sehr einsam ist. Also und dass viele Leute sehr vereinzelt da sitzen und an ihren Sachen arbeiten und sich mit den Menschen beschäftigen, die sie sich selber ausdenken. Und Till und mir hat es irgendwie sehr, sehr gut getan, ab und zu drüber zu sprechen, was wir so machen. Also für uns beide war es entlastend, miteinander zu quatschen über das, was wir gerade schreiben oder was gerade nicht so gut läuft oder wie wir uns fühlen dabei oder wie macht man das eigentlich mit Dialogen und so weiter. Und dann dachten wir, vielleicht ist es ja auch für andere interessant und entlastend. Und die Rückmeldungen zeigen, dass es, glaube ich, dass sich doch viele davon entlastet fühlen, dass auch andere Leute, die sogar einigermaßen etabliert sind, so in diesem Betrieb, an vielen Dingen scheitern oder damit hadern oder sich auch immer nicht so sicher sind. Und ja, genau. Und manche schlafen auch einfach gern ein dazu, weil sie finden, dass wir schöne Stimmen haben.
Mittlerweile gibt es die ersten Hörerinnen, Stammhörerinnen, die selbst Romane schreiben. Hörte ich, Lili Tolkien?
Ja, stimmt, Lili Tolkien.
Mit beiden Händen den Himmel stützen.
Ja.
Glaube ich, gar nicht so alt.
Nee, ist, glaube ich, jetzt im Januar auch rausgekommen. Richtig toller West-Berlin-Roman.
Mhm. Till hat lange in West-Berlin gelebt, lebt jetzt in Hamburg. Du warst mal in Hamburg, bist jetzt in Berlin. Mhm. Wie geht's denn der literarischen Achse Berlin-Hamburg so?
Ach, ich glaube, ganz gut. Ich glaube, zum Beispiel in Hamburg ist die Literaturszene ein bisschen kompakter. Die haben auch extrem gute Literaturförderung, muss man sagen. Also da wird extrem viel für die Autorinnen und Autoren vor Ort möglich gemacht an Stipendien, an Möglichkeiten, sich zu finanzieren und so weiter und sich zu organisieren. Also ich glaube, die Achse ist gar nicht so schlecht.
Mit Till hast du auch mal vor einer Weile schon bei der Süddeutschen, beim SZ-Magazin, glaube ich, eine Kolumne gemacht, die, wieder schöner Titel, Nackte Zahlen hieß.
Ja, der ist nicht von mir, der Titel, aber auch trotzdem schön.
Und es ist eine... Ist es eine Sexkolumne, kann man das so sagen?
Es war eine Sexkolumne, aber in der es gar nicht so viel um Sex ging an sich, sondern eher so um quasi Zahlen, also so Umfrageergebnisse. Also keine Ahnung, 83% der Deutschen träumen von Sex im Fahrstuhl oder sowas. Gibt ja alle möglichen Umfragen zum Thema Sexualität und daraus haben wir dann irgendwie eine lustige Glosse oder so gemacht, im Wechsel. Und es ist natürlich super, weil jetzt kann ich immer behaupten, ich hatte mal eine Sexkolumne,
ja. Ja, mir ist mal ein Text in die Hände gefallen, da geht es um potenzielle Dating-Trends wie Lindering, Scholzing, Özdemiring.
Ja, langes Zäh, ja.
Ja, es ist, also ich dachte so, wie schmutzig kann eine Sexkolumne sein? Aber,
Ja, richtig dreckig, richtig dreckig. Ja.
Dann lass uns mal eine zweite Stelle aus dem Buch hören und wir gehen jetzt in die Jetztzeit, das Jahr 2023. Übrigens ist das erste Buch, wo das Jetzt-Jahr auch benannt ist. Ich glaube, hier hast du über den Kapitelüberschriften hast du immer dann das Jahr reingeschrieben.
Ja.
Ich bilde mir ein, bei den anderen beiden Büchern nicht, aber es kann
doch. Das, ja? Aber doch habe ich, glaube ich.
Habe ich ignoriert.
Aber macht ja nichts. Das macht den Leuten die Orientierung leichter. Also wir sind jetzt in Berlin im Jahr 2023 und jetzt geht es um Hanna Borowski und unter anderem auch um Schnittblumen. Jedes Jahr an Silvester schrieb Hanna sich eine Liste mit Vorsätzen. Und weil sie weder rauchte noch besonders viel trank, keine sportlichen Ziele hatte und ihren Körper mochte, landeten auf dieser Liste immer dieselben beiden Dinge. Blutspenden gehen und Nein sagen lernen. Das mit dem Blutspenden hatte sie für dieses Jahr schon erledigt, hatte sich gefreut, als die Krankenschwester ihre Venen und ihre seltene und deshalb begehrte Blutgruppe lobte, hatte das Snackpaket weggesnackt und den Kugelschreiber mitgenommen und sich wertvoll und erhaben gefühlt. Aber beim Nein sagen verkackte sie weiterhin. Da war sie auch in diesem Jahr noch keinen Schritt weitergekommen und deshalb wuchtete nun Justus, der Neffe ihrer Kollegin Ulrike, 5 Umzugskisten und eine brettharte Futonmatratze in ihre Wohnung. Nur für den Übergang, Hanna, es ist so schwer, was zu finden und sein Semester fängt an, er weiß einfach nicht wohin. Ulrike hatte Hanna so flehend angeschaut und über den Schreibtisch hinweg nach ihrer Hand gegriffen und wenn Ulrike, die liebe, liebe Ulrike, einen so ansah, dann war man machtlos. Sie hatte diesen weitwunden, verwaschenen Blick einer Frau, die es immer allen recht machen wollte und dafür nichts als Undank erntete, die immer Kuchen für alle im Büro backte und sich als einzige von Herzen auf die Weihnachtsfeier freute, immer ein bisschen zu nah am Wasser gebaut, immer einen Hauch zu beflissen. Und bevor Hanna eingefallen war, dass Ulrike in ihrem kleinen Häuschen in Lichterfelde sicher ein Gästezimmer hatte, in dem ihr Neffe Justus vermutlich auch hätte unterkommen können, hatte sie... Ja, gut, in Ordnung, aber echt nur für den Übergang, gesagt. Du hast so keine Hafermilch da? Meine Freundin kommt gleich noch vorbei. Justus hatte nach der Schlepperei geduscht und stand nun barfuß und in Boxershorts in Hannas Küche, die Haare zu einem kleinen Männerdutt geknotet und starrte enttäuscht in Hannas Kühlschrank. Er fühlte sich offenbar schon sehr zu Hause. »Nee, ist alle, aber ich wollte eh noch einkaufen«, hörte Hanna sich sagen, und am liebsten hätte sie sich auf dem Weg zum Supermarkt permanent geohrfeigt. Was war das denn jetzt? Was glaubte dieser Justus, wie das hier laufen würde? Dass er im Hotel gelandet war? Eigentlich hätte Hanna gleich stutzig werden müssen, als er sich ein paar Tage zuvor das Zimmer angesehen hatte, in einem T-Shirt mit der Aufschrift »This is what a feminist looks like«. Wer zog sowas an? Wer musste per Kleidungsstück kundtun, dass er Frauen für gleichwertige Wesen hielt? Von einer Freundin war auch nie die Rede gewesen. Und dass sie jetzt tatsächlich zum Supermarkt taperte, um dem feinen Herrn die passende Kuhmilchalternative zu besorgen, das wäre schon wieder eine sehr gute Anekdote für ihren Therapeuten gewesen, zu dem sie eine Weile gegangen war. Jedes Mal vor der wöchentlichen Sitzung hatte sie sich ein paar gute Geschichten bereitgelegt, so typische Hannah-Stories vom Nicht-Nein-Sagen-Können. Sie wollte den Mann nicht langweilen, der sonst sicher Tragischeres, Aufregenderes geboten bekam. Was hatte sie da schon vorzuweisen, außer einer Mutter, die an Krebs gestorben war, als Hanna gerade Abi gemacht hatte, einem Vater, der nichts weiter als ein Erzeuger gewesen war, einer toten Großmutter, ein paar verkorksten Beziehungen und Affären, ab und zu einer depressiven Verstimmung. Aber eine Kindheit hatte nun mal jeder. Jeder verliert seine Eltern irgendwann, die Großeltern sowieso. Und was die Liebe anging, waren all ihre Erfahrungen vermutlich recht durchschnittlich. Durchschnittlich gut und durchschnittlich schlecht. Nichts Traumatisches. Sie hatte ein Dach über dem Kopf, keine Geldsorgen, einen Job, der sinnvoll war und Spaß machte. Da gab es doch wirklich keinen Grund für diese Leere in ihr. Komm mal klar, Hanna, komm doch endlich, endlich mal klar. Im Supermarkt kaufte sie Hafermilch, ein eingeschweißtes Steak, Ketchup und eine Tüte geriffelte Backofenpommes. Seit Ruby ausgezogen war, hatte sie keine Lust mehr auf aufwendiges veganes Kochen, dafür richtig Appetit auf Kinderessen. Pommes, Hamburger, Fischstäbchen mit Kartoffelbrei. Für Justus mitzukochen würde ihr nicht im Traum einfallen, schlimm genug, dass sie ihm gleich seine Hafermilch kredenzen würde. Den ganzen Weg zurück in ihre Wohnung feilte Hanna im Kopf an einer kleinen Ansprache, die sie Justus halten wollte. Dass er sich nicht einzubilden brauche, sie würde jetzt immer springen, wenn er irgendwas wolle. Dass sie nicht vorhabe, hinter ihm herzuräumen. Sie sei hier nicht die Herbergsmutter. Dass er sich seine verdammte Hafermilch selber besorgen und seinen Kram selber aufräumen solle. Dass dies wirklich nur eine Übergangslösung sei. Ein Gefallen, den sie einer Kollegin tue. Ein Gefallen, den sie im Grunde schon bereute. Hanna schloss die Wohnungstür auf und hörte durch die geschlossene Tür von Rubis Zimmer, das nun Justus Zimmer war, lautes Gekicher, untermalt von schmalzigem Gitarrenpop. »Ah, oh, Justi, das kitzelt«, quiekte eine Frauenstimme, und Hanna zog sich geräuschvoll die Schuhe aus, marschierte in die Küche und machte die Tür etwas lauter zu, als nötig gewesen wäre. »Justi, du lieber Himmel, wenn doch nur Rubi jetzt hier am Küchentisch sitzen würde und sie gemeinsam darüber lachen könnten.« Je länger sie an ihre Freundin dachte, desto klarer hörte Hanna Rubis Stimme in ihrem Kopf. Sie wusste genau, was Ruby zu all dem sagen würde. Sie würde sagen, warum hast du nicht Nein gesagt, Hanna? Du bist selber schuld. Und jetzt mach halt das Beste draus für die paar Wochen, die dieser Justus bei dir wohnt. Und wenn du ganz ehrlich bist, Hanna, hat dich dieser Justi gar nicht zum Milchholen geschickt. Du hast es ihm selber angeboten. Du hast es ihm geradezu aufgedrängt. Also kein Grund, dir so eine Hasskappe zu schieben. Und schau mal, der riesengroße Blumenstrauß, den er dir hier auf den Küchentisch gestellt hat, das ist schon nett, oder? Ich meine, wann hat dir das letzte Mal irgendwer Blumen gekauft? Hey, da bist du ja, voll lieb von dir mit der Hafermilch. Das ist Mia. Mia, das ist Hanna, meine Mitbewohnerin. Justus und seine Freundin standen eng umschlungen in der Küchentür, beide in Boxershorts, beide mit roten Wangen und verwuscheltem Haar. »Machst du mir einen Kaffee, Justi?«, fragte Mia mit einer Babystimme, die Hanna sofort Gänsehaut bescherte. »Mach ich, Babe.« Justus gab Mia einen Kuss auf den Scheitel und schaute Hanna fragend an. »Siebträger hast du nicht, oder? Eine French Press vielleicht?« »Nee, hab nur die hier«, sagte Hanna und zeigte auf die Espressokanne, die seit Jahren auf ihrem Herd stand. »Und danke für die Blumen, hab die gerade erst gesehen.« Der Blumenstrauß auf dem Küchentisch war gigantisch. Richtige Wetten-das-Blumen, hatte ihre Großmutter Evelyn dazu gesagt, halb anerkennend, halb spöttisch. Viel zu groß. Hanna hatte gar keine passende Vase, deshalb hatte Justus sie in den blauen Putzeimer gestellt. Die sind nicht von mir, sagte Justus, während er Hannas Espressokanne auseinanderschraubte. Ich kauf keine Schnittblumen. Sind halt sterbende Pflanzen aus Qualzucht. Der hat so ein Typ hier abgegeben. Was für ein Typ? Keine Ahnung, ein bisschen älter vielleicht, also pff, no judgment von meiner Seite, ist ja nichts einzuwenden gegen so einen Altersunterschied, you do you. Hat er seinen Namen gesagt? Nö, er hat nach dir gefragt, sich hier kurz umgesehen und einen Zettel für dich geschrieben. Liegt da unterm Eimer, glaube ich. Justi, machst du mir einen Schaumi? Fragte Mia, wieder mit Babystimme, Schmollmund und Hundeblick. Justus sah Hanna fragend an. Milchschäumer? Hab ich nicht, sagte Hanna tonlos. Die Espressokanne auf dem Herd röchelte den Kaffee hoch und Hanna sah wie versteinert zu, als Justus zwei Tassen aus dem Küchenschrank nahm, ihre und Rubis Lieblingstassen, die mit dem dünnen Rand, eine rosa, eine gelb. Sie sah zu, wie Justus den Kühlschrank öffnete, Hafermilch und Kaffee in beide Tassen schüttete und dabei kleckerte. Sie biss sich auf die Lippen, als ihr klar wurde, dass er nicht vorhatte, die verschüttete Milch von der Arbeitsplatte zu wischen. Und als Justus und Mia mit ihrem Kaffee ohne Schaumi wieder in Justus' Zimmer verschwunden waren, ging sie zum Tisch, hob den Eimer mit dem viel zu großen Angeberblumenstrauß an. Da lag tatsächlich ein zusammengefalteter Zettel. »Hallo, Hanna.« Da fehlte ein Haar. Schade, dass wir uns verpasst haben. Ich komme einfach nochmal vorbei. Oder du meldest dich. Würde mich freuen. Hier meine Nummer. Dann eine Telefonnummer. Und darunter die Unterschrift. Martin, in Klammern, Papa.
Also ich habe ja vorhin das Zitat der Literatur über Frauen irgendwie etwas provokativ, provokant reingeschmissen. Jetzt kommen die Männer ins Spiel.
Ja.
Beginnen wir mit Justi.
Ja.
Was hat sich denn da bei dir ausgetobt?
Ach, ich wollte schon immer mal so ein, es bietet sich halt einfach total an, mal so einen performativen Male Feminist irgendwie so ein bisschen parodistisch da auftauchen zu lassen. Ich finde es immer gut, wenn es so Männer gibt, die die Hanna total auf den Geist gehen, weil das es gibt ja auch eine ganze Menge wirklich schwierige und tragische Seiten in diesem Buch und das ist dann halt so ein bisschen Comic Relief. Der nervt halt wie Sau. Und kriegt er dann am Ende, kriegt er aber schon noch so ein bisschen die Kurve und alles wird irgendwie
ja, nicht
gut mit dem. Nein, nein. Aber der hat schon auch so seine Aufgabe in dem Buch. Insofern, ich habe den schon auch lieb.
Wir haben uns schon mal darüber unterhalten, dass dir oft gesagt wird, in deinem Buch handelt von Frauen, die Handlung vorantreiben. Mhm. Und die Männer sind entweder Idioten oder kriegen Sachen nicht gebacken.
Ja, der Vorwurf ist eigentlich, dass eigentlich keine Männer vorkommen.
Ja.
Und das stimmt halt definitiv nicht. Ich habe wirklich durchgezählt und es sind genauso viele Männer wie Frauen in dem Buch. Aber die Männer stehen nicht im Zentrum der Geschichte. Also die kommen vor und es gibt ganz, ganz tolle Männer in meinen Büchern, fantastische Kerle und es gibt ein paar schreckliche Männer in meinen Büchern, wie im echten Leben halt auch. Ihr schaut ja auch ab und zu mal Nachrichten, also ihr habt es vielleicht mitbekommen. Und aber ich glaube, dass unsere Lesegewohnheiten halt so sind, bei mir ja auch, dass wir so daran gewöhnt sind, dass Männer im Zentrum von einer Geschichte stehen oder halt als sozusagen als Retter in Erscheinung treten oder auf jeden Fall die Handlung in die entscheidende Richtung biegen und so weiter. Dass, wenn das nicht der Fall ist und wenn das einfach eine Geschichte ist, in der Frauen im Zentrum stehen und die Handlung vorantreiben, dass wir gleich den Eindruck haben, die Männer kommen gar nicht vor.
Mhm. So ist in deinem Buch ist es so, oder in deinen Büchern, dass die Frauen so eine Art Lebensehrgeiz haben häufig. Mhm. Also Wilma, die Malerin, Marlene, Silvia, die Mutter von Hanna auch, die auch ein sehr spannender Charakter ist. Nur Hanna ist irgendwie eine, der eher das Leben so passiert.
Ja, Hanna ist so ein bisschen verloren, das stimmt. Schöne Beobachtung. Hanna ist so ein bisschen verloren und sucht, glaube ich,
die Hauptfigur. Noch so ein bisschen,
ist eigentlich sie ist die Hauptfigur, ne? Also, ja, klar. Sie ist, sie ist die Hauptfigur und hat aber einfach ihren Platz noch nicht so richtig gefunden. Und all diese Frauen in ihrem Leben, die sind ja auch alle nicht mehr da. Also sozusagen, ihre Mutter hat sich früh verloren. Die Großmutter, die auch eine wichtige Figur für sie war, ist eben auch gestorben. Und sie selber hat einfach noch nicht so richtig das gefunden, was sie wirklich umtreibt. Aber ich glaube, weil da eben auch so wenig Halt ist für sie. Deswegen sucht sie ja so dringend nach der Geschichte dieser Frauen, nach diesen verlorenen Bildern, nach Zugehörigkeit, nach Familie. Jetzt taucht hier plötzlich der Vater wieder auf, der eigentlich all die Jahre überhaupt nichts von ihr wissen wollte. Und sie muss sich halt fragen, was will der jetzt plötzlich und will ich das eigentlich? Also das sind halt die Gedanken, die sie sich so macht. Und sie ist tatsächlich, ja, vielleicht von allen Frauen, die traurigste und verlorenste, aber ich glaube, die kriegt in dem Buch auch noch so fast die Kurve.
Sucht sie in der Vergangenheit Dinge, die sie in der Gegenwart nicht findet? Sie arbeitet bei der NGO und sie hat mal ein ziemlich desaströses Date in der Ankerklause.
Ja.
Wer kennt's nicht? Also ist Hanna eine Frau, die irgendwie auch nach Berlin gehört?
Ah ja, gute Idee, gute Frage. Also ich, ja, vielleicht schon. Also ich glaube, dass es eine ganze Menge Frauen wie Hanna in Berlin gibt. Und ich bin auch ein bisschen wie Hanna in meinen, sozusagen an meinen schlechten Tagen. Also dieses Nicht-Nein-Sagen-Können und gleichzeitig sich aber auch nirgendwo so richtig committen können und so ein bisschen durch diese Stadt getrieben sein, ohne so richtig irgendwo anzukommen, ging mir auch eine ganze Weile so. Also jetzt nicht mehr. Mhm. Aber ich kann dieses Lebensgefühl und auch gerade dieses irgendwie so Einsteigen in den Beruf und noch nicht so richtig wissen, wo geht's eigentlich hin, was ist eigentlich mit der Beziehung, will ich eigentlich Kinder oder nicht? Ich meine, das ist ja ein Thema, das ich habe das Gefühl, vor allem in Berlin, junge Frauen und junge Männer bis weit in die späten 50er umtreibt. Also,
und dann wird es schwierig erst.
Da, ja, für die einen ja, für die anderen nicht.
Wann hast du begonnen, dich selbst als Schriftstellerin zu fühlen?
Oh, ich finde den, ich sag's, ich Fühlst manchmal.
Du dich als Schriftstellerin?
Ich sage immer, ich bin Autorin, weil ich Schriftstellerin immer, es klingt immer so hochgestochen, obwohl es eigentlich viel handwerklicher klingt. Aber es klingt irgendwie so aufgeladen und manchmal übe ich das beim Arzt, wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, dann sage ich, oder so. Aber ich würde immer sagen, ich bin Autorin. Wann habe ich mich das erste Mal so gefühlt? Keine Ahnung. Ja, vielleicht wirklich mit dem ersten, also mit dem ersten Roman tatsächlich. Mhm. Und dass der irgendwie erfolgreich war und Leuten gefallen hat. Da vielleicht.
Hast du Lampenfieber?
Ich habe immer Lampenfieber. Meinst du, wenn die Bücher erscheinen oder auf der Bühne?
Ich meine eigentlich eher die Bühne, aber ruhig beides.
Also bevor die Bücher erscheinen, habe ich irres Lampenfieber und habe auch richtig Angst. Also so Ängste, dass das alles doof ist oder dass ich total dumme Fehler gemacht habe und dass mich dann keiner mehr lieb hat und so. Und wenn sie dann da sind, dann geht es relativ schnell weg. Und auf der Bühne habe ich so bei den ersten 2-3 Lesungen, die ich alleine mache, ohne einen charmanten Moderator wie dich jetzt an meiner Seite, da habe ich überhaupt kein Lampenfieber. Aber so die ersten Male, wenn ich so ganz alleine auf der Bühne sitze und verantwortlich bin, dass Menschen jetzt eine Stunde lang irgendwie Spaß haben, da habe ich Lampenfieber. Aber dann nach so einem dritten und vierten Mal auch nicht mehr.
Im ersten Roman gibt es einen Germanistikprofessor, Andreas Sonthausen, mit dem Handeln der Affäre hat, der gegen Lampenfieber den Trick bekommt, also Trick in Anführungszeichen, sich das Publikum nackt vorzustellen.
Ja, ist in seinem Fall halt doof, weil da sitzen immer junge Frauen und er ist halt ein geiler alter Sack. Also insofern, ja.
Ich meine, seine Alternative ist dann, sich seine Eltern zwischen den Städten vorzustellen.
Ja, genau.
Irgendein Trick von denen, den du für dich angenommen hättest?
Nee, also es mit dem Nacktvorstellen. das mache ich nicht.
Wir sehen nicht so viel, es ist relativ dunkel von uns aus gesehen. Also.
Ach, ich glaube, mein Trick ist, dass ich mich immer daran erinnere, dass die Leute, die zu so einer Lesung kommen, die wollen mich ja nicht scheitern sehen. Also die kommen ja nicht, um mich auszulachen, sondern die wollen ja, dass wir das alle zusammen irgendwie gut über die Bühne kriegen. Und die sind ja da, also und wir machen das ja irgendwie zusammen. Und ich glaube, wenn ich daran denke, dass ja niemand kommt, der mir Böses will, dann geht es eigentlich meistens. Und gute Vorbereitung. Also ich versuche, so gut wie möglich vorbereitet zu sein.
Kommen wir zur nächsten Rubrik. An der Seitenlinie eine liebste Nebenfigur.
Ja.
Über wen möchtest du reden? Ich habe einen Wunsch gerade, aber
gut. Ja, ne, sag du.
Also die Haushälterin Bruegel, die hält in der frühen Zeitebene dieses Forsthaus zusammen, sorgt dafür, dass Essen auf dem Tisch ist. Sie war das Kindermädchen von dem Maler John. Mhm. Der, können wir es verraten?
Ja, der kommt zurück aus dem Krieg und das macht natürlich Ärger.
Genau.
Ja.
Und sie hat die Eigenschaft, dass sie mit Bäumen spricht, und auch mit dem Haus spricht.
Ja.
Und das Haus spricht durch sie. So gesehen wird das Haus auch zu einem Akteur, was ich sehr, sehr interessanten Dreh fand.
Ja, danke, freut mich. Ja, das ist auch meine liebste, eigentlich meine Lieblingsfigur in dem Buch. Ich habe ganz oft so Nebenfiguren, die dann so ein bisschen meine heimlichen Hauptfiguren sind. Was gut ist, weil die haben nicht so viel Plotverantwortung. Die können einfach nur irgendwie interessant sein. Die alte Haushälterin Bürgel und das ist so eine Frau, die ist halt so ein bisschen im Dazwischen unterwegs. Also die hat so ganz feine Antennen und die weiß immer Dinge, bevor alle anderen sie wissen. Die versteht Dinge, die alle anderen nicht verstehen. Die hat so einen guten Kontakt zu den Geistern und zu den Tieren und zum Wald und zur Natur und eben auch zu dem Haus, das sie, weil sie die Haushälterin ist, im wahrsten Sinne des Wortes hält, also zusammenhält. Ja. Hm.
Wie gesagt, ich fand dieses Haus, wie das Haus dann selber zum Leben erwacht, wie das Haus dann, als es im Haus Spannungen gibt, diese Spannung durch Klänge, also dann zum Ausdruck bringt, das fand ich eine wahnsinnig starke Figur eigentlich. Wie kamst du dazu? Oder einfach bei dir in Altbau?
Ich weiß nicht so genau. Ach, wenn ich das immer so genau wüsste, wie ich dazu komme, dann wird es beim nächsten Mal viel, viel leichter werden. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich fand, es passt sehr gut zu dieser Figur, die halt sozusagen diese Atmosphäre so gut lesen kann. Und wenn in so einem Haus, in dem Menschen aus unterschiedlichen Gründen zusammenleben müssen, auch wenn es untereinander große Spannungen gibt und Ängste und Schuldgefühle und auch Wut und Hass und so weiter, dass das in diesem Haus eine bestimmte Vibration auslöst und dass jemand, der so feine Antennen hat wie die Burgel, obwohl sie eine ganz ungebildete Frau eigentlich ist, dass dieses quasi spürt, dass dieses Haus unter Spannung steht, wortwörtlich, das fand ich irgendwie sehr, sehr plausibel. Es gibt ja solche Menschen, also viele von uns sind vielleicht mal solchen Leuten begegnet, wo man das Gefühl hat, oh, die sind so ein bisschen, die wissen ein bisschen mehr als andere. Die werden oft unterschätzt, solche Leute. Und ich glaube, es gibt auch solche Orte, die so eine Atmosphäre haben, die man spüren kann.
Dieses Forsthaus in Güstrow spielt ja schon im ersten Roman eine Rolle. Ist es eigentlich ein Zufall, dass dieses Haus mit den seismografischen Antennen, die es für Beziehungen hat, Adoptivmutter-Tochter-Beziehungen hervorbringt, die auf eine Art zu funktionieren scheinen? Also im ersten Roman ist es Trude, die Schwägerin von Hannas Urgroßmutter Senta, die mit Sentas Tochter Evelyn dort lebt und gut zusammenlebt. Und im neuen Roman ist es Wilma, mit die Marlene aufnimmt, die auch lange Zeit ein, sagen wir, produktives Verhältnis zueinander haben und auch eine Zuneigung haben.
Ja.
Während Mutter-Tochter-Verhältnisse, also biologische Linie, oft eher fragil sind, nicht funktionieren. Was macht dieses Haus so besonders?
Also ich will deine These nicht zerstören, aber es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Häuser.
Ah.
Das macht aber nichts. Aber das war ja die Frage so ein bisschen nach den Mutter-Tochter-Beziehungen.
Ja.
Ich glaube, dass die immer kompliziert sind, weil es besonders nahe Beziehungen sind. Und die sind besonders, also Mutter- und Tochter-Beziehungen sind immer mit besonders viel Erwartungen, gegenseitigen Erwartungen aufgeladen. Und deswegen finde ich die so spannend und so interessant. Und manchmal ist es eine leibliche Verwandtschaft, ist es tatsächlich Mutter und Tochter, manchmal ist es eine Art von Wahlverwandtschaft oder eine Tante und eine Nichte, die dann wie so eine Art Mutter-Tochter gespannt werden. Also das ist dann vielleicht gar nicht so wichtig, aber ich glaube, diese gleiche Spannung kann sich genauso gut zwischen einer Adoptivmutter und einem Adoptivkind entwickeln wie zwischen leiblichen Geschwistern. Ich glaube, das Grundproblem in Anführungsstrichen ist immer da.
Und Familie ist ja nie einfach, das wissen wir.
Familie ist nicht einfach, ja, das stimmt wohl.
Bist du eigentlich froh, dass du zwei Söhne hast?
Sehr, ja, die sind toll.
Die haben auch nichts mit Justi zu tun, nehme ich an.
Die haben gar nichts mit Justi zu tun. Nee, also performative Feministen sind die nun nicht. Heimliche Feministen, hoffe ich. Nee, die sind super.
Gut, dann lassen wir Justi jetzt in Ruhe. Oder
ja.
Wie ich nannte, Yoga-Justi.
Ja.
Und machen wir eine schnelle Rubrik, Fast 15. Ganz kurze Fragen, ganz kurze Antworten.
Ja.
Ich probiere es jetzt zum ersten Mal aus. Beim letzten Mal hatten wir eine andere Rubrik, die nicht funktioniert hat. Mal gucken, ob es die jetzt ist. Früh aufstehen oder spät liegen bleiben?
Spät liegen bleiben.
Spätentwickler oder Wunderkind?
Ugh, Spätentwickler.
Routenplaner oder einfach drauf los?
Routenplaner.
E-Roller oder Tretboot?
Tretboot.
Handybereich oder Ruhebereich?
Handybereich.
Jetzt müssen wir auf die Bahn kurz zu sprechen kommen. Das hatte Anreise, hast du mir vorhin erzählt.
Ja, was heißt Anreise? Ich war gestern noch in Bielefeld und musste zurückkommen und habe von Bielefeld hierher 8 Stunden gebraucht mit der Deutschen Bahn. Aber es hat auch gerade noch hingehauen, ja.
Passend dazu, 6. Frage, Schienenersatzverkehr oder umdrehen?
Ui, Schienenersatzverkehr, was soll's. Es hilft ja nichts. Also wir müssen ja ankommen.
Mitschreiben oder merken?
Merken.
Weil? Journalistin?
Ein Thema Notizbuch.
Mhm, ah, stimmt. Ja. Berlin oder Hamburg?
Berlin.
ja, lass kurz über Berlin reden.
Ja.
Du wohnst jetzt schon eine ganze Weile hier. Es gibt ja Leute, die auch über Berlin verzweifeln. Man hört, dass auch manchmal in der Regierung nicht alles funktioniert. Mitunter fährt ein Bus nicht.
Ja, aber wo nicht? Also ich meine, überall verzweifeln Leute an ihrer Regierung. Ich finde Berlin immer noch die tollste Stadt, die wir hier haben in Deutschland. Ich lebe total gerne hier.
Kai Wegner oder KI?
Kai Wegner.
Uckermark oder Unterberg?
Uckermark.
Treffe ich gern mal am Tresen?
Heidi Hetzer, leider schon tot.
Regt mich an Berlin an?
Die vielen, vielen, vielen Möglichkeiten, sich Kunst anzugucken, anzuhören, zuzuführen.
Regt mich an Berlin auf?
Der Siegeszug der Systemgastronomie. Ey, wenn ich noch einmal Schnitzel, Rie und Munchies und so, ich krieg Kotze.
Zum Glück sind wir ein Bezirk, der sowas nicht kennt.
Ja, ein Glück.
War es der Witz über Berlin?
Der wahrste Witz über Berlin, dass der Wedding kommt.
Ich meine, wir haben da schon mal einen Titel zu gemacht, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, bestimmt. Der kommt ja auch schon seit 30 Jahren oder so.
Letzte Frage zur Überleitung. Oliver Welke oder Oliver Kahn?
Oliver Kahn.
Die Überleitung ist die, dass du vor gut 10 Jahren bei Wer wird Millionär warst. Mhm. Hast ein bisschen Geld gewonnen?
Mhm. 32.000 Euro habe ich gewonnen.
Okay. Schon mal darüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn du die Million gemacht hättest?
Günther hat deswegen deine Überleitung vermutlich. Günther Jauch hat mich natürlich gefragt, was würden Sie machen, wenn Sie die Million gewinnen? Und ich habe damals gesagt, ich würde, weil ich nicht so gerne Sport mache, mir einen Personal Trainer zulegen, der mich halt immer so mit der Trillerpfeife aus dem Bett holt und mich anschreit und sagt, renn du Sau und so. Und dann habe ich gesagt, so jemanden wie Olli Kahn, also bevor Olli Kahn Golfer wurde und noch aktiver Fußballer war. Und daraufhin hat am nächsten Tag die Bild-Zeitung auf bild.de getitelt, Kandidatin bei Jauch möchte von Olli Kahn angeschrien werden. Und dann hatte ich natürlich ein bisschen Angst, dass Olli Kahn sich wirklich meldet für unseren PR-Quatsch. Hat er aber nicht gemacht. Aber ich habe sehr viel Post bekommen von Männern, die sich bereit erklärt haben, mich sehr gerne mal anzuschreien beim Sport.
Also falls Olli Kahn unseren Podcast hört, der hieraus entsteht.
Nee, Olli, lass ruhig, es passt.
So. Kommen wir zu einer letzten Rubrik, bevor wir zur letzten Lesestelle kommen. Könnte das von mir sein, ein Lieblingsbuch eines oder einer anderen?
Ja, ich habe das aktuelle Buch, weil es ganz frisch ist, von Till Reeter, meinem Podcast-Kollegen und lieben Freund Till Reeter, mitgebracht. Das ist ein Thriller, Meeresdunkel. Und ich finde ihn richtig toll. Und er spielt auf Mallorca und handelt davon, dass zwei Familien durch einen Zufall im selben Ferienhaus irgendwie eingebucht sind und sich da jetzt irgendwie arrangieren müssen miteinander und dann zieht ein Sturm auf und Leute gehen tot und so weiter. Und es ist also schon sozusagen das Setting, zwei Familien sind durch eine Doppelbuchung aus Versehen im selben Ferienhaus, ist ja schon im Grunde Thriller-Stoff genug. Aber es passieren noch andere grauenhafte Dinge. Ist sehr spannend und ganz toll.
Es ist ja sein erster Thriller.
Ja.
Denkst du auch über ein anderes Sujet für dein nächstes Buch nach?
Nee, also definitiv kein Krimi, weil ich mich eigentlich nicht so gerne grusel, außer Till schreibt darüber. Mhm. Ich glaube, ich bleibe schon wirklich bei den Unterhaltungsromanen, in denen Frauen die entscheidenden Rollen spielen. Aber vielleicht mal was ohne Kriegs- und Nachkriegszeit, das zumindest habe ich mir vorgenommen.
Haben wir gesagt, dass Meeresdunkel bei Rowohlt Polaris erschienen ist?
Nee, aber das sagen wir jetzt. Ist bei Rowohlt Polaris erschienen.
17.04., genau. Und es gibt einen Blurb von dir. Zum Buch.
Gibt es?
Ja.
Echt? Habe ich noch gar nicht gesehen. Wo hast du den gefunden?
Auf der Seite des Verlags.
Oh, echt? Habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, was sagen die denn da?
Wahnsinnig spannend, düster und dann doch wieder komisch. Das alles in genau der bewährten und für mich unwiderstehlichen Rätemische. Gönnt euch.
Stimmt, ja, das habe ich auf Instagram geschrieben. Oh, das haben wir einfach sich
Ich wollte erfahren, wie entsteht denn so ein Blurb? Also offenbar nicht dadurch, dass du gefragt wirst.
Also normalerweise fragt der Verlag oder die Autoren, wenn man sich kennt, fragen an, kannst du mir einen Blurb schreiben? Und ich hasse diese Blurberei, ich finde es total beknackt. Also eigentlich finde ich es bescheuert.
Wird man als Bestseller-Autorin öfter nach Blurbs gefragt?
Ich werde ab und zu gefragt, aber ich mache eine lange Blurb-Pause, weil ich bin sehr oft gefragt worden und ich will die Bücher dann schon auch lesen und dazu habe ich oft nicht die Zeit, die ich dazu bräuchte. Und dann habe ich das Gefühl, wenn ich beim einen Ja sage und beim anderen Nein, dann produziere ich Enttäuschungen und deswegen blurbe ich gerade nichts. Außer die Bücher von Till offensichtlich. Ja.
Wie hoch ist der Stapel der ungelesenen und ungeblurbten Bücher, die neben deinem
Das geht dich gar nichts an.
Dann lass uns zur dritten Lesestelle kommen.
Ja. Sind die okay lang oder ist dir das zu lang?
Nee, ich finde es gut.
Okay.
Was sagt ihr?
Okay, ihr haltet noch aus. Super. Also ihr habt ja schon mitbekommen, Hannas Vater taucht wieder auf, möchte wieder Kontakt zu ihr. Und Männer sind ja super pragmatisch manchmal in solchen Sachen. Und er schlägt also vor, Mensch, komm doch einfach zu mir nach Hause auf so einen leichten Lunch. Lernst du auch gleich deine beiden Halbbrüder kennen. Und meine Frau, wäre doch nett. Und Hannah denkt sich, na gut, habe ja nichts zu verlieren, mache ich das halt. Und das läuft nicht so gut. Und da sind wir jetzt. Sie öffnete das Gartentor, lief über den verheißungsvoll knirschenden Kies, bewunderte den großen Topf mit blau blühenden Hortensien, der am Fuß der Treppe stand, die zur Haustür hinaufführte. Bevor sie die Klingel drücken konnte, öffnete sich die Tür und im Türrahmen erschien eine große blonde Frau. »Ja, hallo«, rief die Frau überschwänglich und knipste ein extra großes Lächeln an. Sie sah aus, als hätte man sie direkt aus einer Douglas-Filiale entführt, makellos geschminkt, manikürte Fingernägel, das Haar in einem perfekt geföhnten Longbob, eine Bräune, die nach Segelclub aussah und ein Outfit, das sportlich und teuer wirkte. Eine gepflegte Frau, hätte Hannas Großmutter so jemanden genannt, in dem ihr eigenen Ton aus Herablassung und Bewunderung. »Du musst Hannah sein, ich bin die Elisabeth, aber du kannst gern Lulu zu mir sagen.« Dann drehte sich die Frau um und rief, »Schatz, die Hannah ist da. Lukas, Konsti, kommt ihr auch und sagt mal guten Tag?« Elisabeth winkte Hannah herein in einen kleinen Flur und dann standen sie in einem offenen Wohn- und Essbereich mit Blick auf einen großen Garten. »Geschmackvoll«, dachte Hannah und musste insgeheim über sich lachen, was für ein beknacktes Wort. Aber es stimmte, die Van der Kampens lebten in genau der Mischung aus Designklassikern und ausgesuchten Antiquitäten, die auch ein Setdesigner für eine Tatortfolge aussuchen würde, in der ein erfolgreicher Anwalt in den Verdacht gerät, seine missratene uneheliche Tochter umgebracht zu haben. Auf einem Sideboard standen Familienfotos in silbernen Rahmen, Vater, Mutter, zwei später schlaksiger werdende Jungs, auf dem Segelboot, am Strand, in Tennis-Outfits, ordentlich aufgereiht beim Fotografen. Es gab einen Kamin, daneben einen Korb mit Feuerholz, in genau der Ecke, in der an Heiligabend vermutlich der prächtige, selbstgeschlagene Weihnachtsbaum stand, mit echten Kerzen natürlich. Ein Bücherregal, ein Klavier, an dessen Seite ein Cellokoffer lehnte, auf dem niedrigen Tisch vor der edlen Ledercouch ein Bildband mit Fotografien von Peter Lindberg. Wie das alles passte, dachte Hannah. Wie verdammt gut das alles zueinander passte und wie wenig sie in dieses Wohnzimmer passte. Hannah, endlich! Mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Martin van der Kampen war die Treppe aus dem ersten Stock heruntergekommen und stand nun mit geöffneten Armen vor Hannah. Er war kleiner, grauer und kahler, als sie ihn sich vorgestellt hatte. Auf jeden Fall sah er deutlich älter aus als auf dem Foto auf der Website seiner Kanzlei. Hannah wusste auch nicht, was sie sagen sollte. Dachte er, sie würde ihn jetzt umarmen? Vermutlich sollte sie zumindest mehr fühlen, eine vage Vertrautheit oder einfach irgendwas. Aber da war nichts und ihr Vater ließ schließlich die Arme wieder sinken, als sei ihm selber klar geworden, wie unangemessen die Vorstellung war, Hannah würde ihm in die Arme fliegen wie ein kleines Kind. »Lulu Maus, hast du den Cremant kalt? Vielleicht stoßen wir einfach mal an«, sagte Martin, nachdem er und Hannah einander schweigend gegenübergestanden hatten. »Gute Idee. Und Schatz, hol doch mal die Jungs, dann können wir gleich mit den Antipasti anfangen.« Martin sah Hannah entschuldigend an und federte nochmal die Treppe hoch, während seine Frau Lulu die Frischhaltefolie von zwei großen Platten mit gefüllten Tomaten, Vitello Tonato, Parmaschinken, Salamischeiben und Käsewürfeln zog, die schon auf dem gedeckten Tisch bereitstanden. »Du, er ist sehr nervös, dich endlich so richtig kennenzulernen. Wir freuen uns alle so sehr, dass das jetzt geklappt hat«, sagte sie zu Hannah, während sie Gläser für den Cremant bereitstellte. Hannah lächelte freundlich. Aus Lulus Mund klang es so, als hätte es da einfach nur Schwierigkeiten bei der Terminfindung gegeben. Ob Lulu Maus, diese adrette Frau, schon länger von ihrer Existenz wusste? Ob sie hier am Familientisch schon öfter mal Thema gewesen war? Wussten die beiden Jungs, ihre Halbbrüder, tatsächlich schon von klein auf, dass sie eine Schwester hatten, die sogar in Berlin lebte? Was glaubten die wohl, warum es all die Jahre keinen Kontakt gegeben hatte? Martin kam die Treppe wieder herunter, hinter ihm die beiden Söhne. Einer von ihnen, offenbar der Ältere, ging gleich auf Hannah zu, streckte ihr die Hand entgegen. »Hallo, ich bin Konstantin, freut mich.« Der andere Junge hatte sich direkt an den Tisch gesetzt. Er war jünger, vielleicht 15, und anders als sein älterer Bruder schien er keine Lust zu haben, bei dieser Familienzusammenführung mitzumachen. Er hob kurz die Hand, nuschelte »Lukas« in Hannas Richtung und begann damit Schinkenröllchen, Salamischeiben und Käsewürfel auf seinen Teller zu laden. »Luki, wartest du bitte? Wir trinken jetzt erstmal auf Hannah, okay? Du darfst auch einen ganz kleinen Schluck haben zum Anstoßen«, sagte Lulu. Sie hatte inzwischen 5 Gläser gefüllt und auch Lukas mit einem Fingerbreit bedacht. »Oh, Mama, ich will das Zeug nicht. Hast du Cola Zero gekauft?« »Nein, Schatz, sollst du auch nicht trinken, das weißt du ganz genau. Trink Wasser.« »Och, Digga«, stöhnte Lukas und verdrehte genervt die Augen. »Lukas, das reicht«, sagte Martin. »Reiß dich zusammen jetzt.« »Ja, ist gut, chill.« Also dann, sagte Lulu, die wieder ihr perfektes Lächeln angeknipst und als erste ihr Glas gehoben hatte. Herzlich willkommen in der Familie, liebe Hanna. Da saßen sie nun alle um den Tisch. Ein Korb mit Baguettescheiben wurde herumgereicht, von denen nur Lukas nichts nahm. Lulu verteilte Antipasti. Kapern, Hanna, magst du die? Und Prosciutto? Ja, komm, nimm doch gleich noch mehr davon. Aus den Augenwinkeln sah Hanna, wie ihr Vater mehrmals tief Luft holte, wie um etwas zu sagen, es dann aber doch nicht tat. Offensichtlich hatte er sich das erste Zusammentreffen mit seiner erwachsenen Tochter nur bis zu diesem Punkt ausgemalt und jetzt fehlten ihm die Worte. War er gerührt, verwirrt, beschämt oder einfach nur überfordert? Und was machst du so, beruflich meine ich? Es war Konstantin, der die angespannte Stille durchbrach. Ich arbeite für One Voice, sagte Hanna über ihr eigenes Aufstoßen hinweg. Sie sollte dringend mehr von den Antipasti essen, um den viel zu hastig getrunkenen Cremant in ihrem Magen zu beruhigen. Konstantin sah sie fragend an. Wir machen so Menschenrechtsarbeit, also Protestaktionen für politische Gefangene zum Beispiel. Ah, Konstantin schaute immer noch ratlos. Ach, ihr steht da immer mit eurem Stand vorm U-Bahnhof in der Schlossstraße, oder? Fragte Lulu. Ich werde da immer angesprochen, aber wir haben ja schon das Patenkind in Vietnam. Ja, also nein, stotterte Hanna. Ich stehe da nicht am U-Bahnhof. Das sind Studenten, die Spenden einwerben. Ich arbeite in der Zentrale. Ich mache die Pressearbeit und entwickle Kampagnen und so. Toll, ja, interessant. Das ist doch interessant, oder, Lukas? Martin knuffte seinen Sohn mit dem Ellenbogen in die Seite, aber Lukas schien kein Interesse daran zu haben, sich an diesem Gespräch zu beteiligen. Er starrte vor sich auf den Teller und schob sich Salamischeiben und Käsewürfel in den Mund. Und davon kann man leben? Fragte Konstantin. Ja, also es gibt sicher besser bezahlte Jobs, aber mir gefällt es und ich brauche nicht viel. Hast du da Entwicklungsmöglichkeiten, Personalverantwortung? Nein, stotterte Hanna und ärgerte sich über ihre Verdruckstheit, als müsste sie hier irgendwem etwas beweisen. Alter, du bist so peinlich, nuschelte Lukas in Richtung seines Bruders. Lulu nahm noch einmal die Flasche und schenkte Cremant nach. Luki, vielleicht gehst du einfach nach oben und räumst dein Zimmer auf, bevor Lucia morgen zum Saubermachen kommt, ja? Ja, hab eh keine Lust auf den verlogenen Scheiß hier. Lukas stand auf, zog sich die Kapuze seines Hoodies über den Kopf und trabte die Treppe nach oben. Martin, Lulu und Konstantin wechselten wissende, betretene Blicke. Entschuldige, er ist in einer schwierigen Phase. Das ist alles noch sehr neu und schwierig für ihn, sagte Martin schließlich. Pubertät, sagte Konstantin, schob sich noch einen Käsewürfel in den Mund und stand ebenfalls auf. Ich muss dann zum Training. Spielst du zufällig Tennis? Hanna schüttelte den Kopf. Schade, sonst hätte ich dich mal herausgefordert. Na dann, see you, Schwesterherz. Schwesterherz, das fuhr Hanna unerwartet heftig in den Magen. Und um dieses Gefühl gleich abzulöschen, trank sie auch ihr zweites Glas Cremant in einem Zug leer. Sie musste an ihre Mutter denken, an den Geruch nach Zigarettenrauch und Kerzenwachs, Räucherstäbchen und Vanilletee, den sie mit ihrer Kindheit verband, an Zelturlaub an der Ostsee, an Demos auf den Schultern ihrer Mutter gegen den Irakkrieg oder für den Atomausstieg. Und dann versuchte sie sich vorzustellen, wie das gewesen wäre, so wie Konstantin und Lukas aufzuwachsen, wenn sie wirklich ihr Schwesterherz gewesen wäre, mit Klavier- und Tennisunterricht, Sommerferien an der Côte d'Azur, einem Internatsjahr in England, an Weihnachten in die Kirche, am Wochenende in den Segelclub. »Du hast ja sicher viele Fragen, Hanna«, sagte Martin schließlich, jetzt, da seine beiden Söhne nicht mehr mit am Tisch saßen und er lang genug darüber nachgedacht hatte, wie er das Offensichtliche ansprechen sollte. »Aber heute ist vielleicht noch nicht der Zeitpunkt dafür«, unterbrach ihn Lulu, die gerade dabei war, eine weitere Cremant-Flasche zu öffnen. »Ich denke, für heute war es doch einfach nur wichtig, dass die Jungs und Hanna sich mal begegnen, ganz zwanglos«, sie schenkte noch einmal nach. »Weißt du, sie sind sehr sensibel, also vor allem unser Lukas. Das ist nicht einfach für ihn. Er wirkt jetzt sicher sehr abweisend auf dich, aber das wird sich finden. Luki ist sehr kreativ, er liebt Tiere, er ist wirklich ein ganz lieber Kerl. Er hat es ja gerade als Diabetiker oft nicht leicht. Und unser Konstantin, ja, der ist ja nun bald aus dem Haus. Er macht gerade sein Abitur und will danach auf Weltreise gehen. Das wird für uns alle eine Umstellung. Es war auch für uns nicht leicht, den richtigen Zeitpunkt zu finden, dich hier... Also, dass wir uns mal...« Hanna nahm noch einen großen Schluck Cremant, hörte sich, ja, das war sicher auch für euch alles nicht einfach, sagen, und dann riss etwas in ihr, irgendein Faden, an dem sie sich gedanklich durch diesen absurden Nachmittag gehangelt hatte, und sie musste lachen. So sehr, dass ihr die Tränen kamen und sie nach Luft ringen musste. Sie prustete über ihren Teller mit den Antipasti-Resten und konnte sich nicht beruhigen. Sie rang nach Luft, nur um von einer neuen Lachwelle geschüttelt zu werden. Schließlich stand sie auf. »Ich muss gehen«, japste sie und taumelte zur Tür. Sie wollte nur weg, und als sie gerade die Stufen zum Kiesvorplatz hinuntergelaufen war, hörte sie ihren Vater hinter sich rufen. »Warte, Hanna, bitte.«
Oh, danke.
So, wir ahnen, dass hier der Faden des Buchs so lange nicht gerissen ist, aber das müsst ihr, dürft ihr, sollt ihr dann selbst lesen. Jetzt ist die Trilogie zu Ende. Binnen 5 Jahren sind diese Romane erschienen. Wie fühlt sich das an, wenn du jetzt Hanna und Evelyn, Silvia und Rüdiger und wie sie alle heißen, jetzt allein durch die Welt schreiten lässt?
Total gut. Also erstens gehen die mir jetzt langsam auch echt auf den Geist. Nein, ich habe die alle lieb. Aber ich finde, sie haben jetzt wirklich alle quasi so das Schicksal bekommen, das ich mir für sie gewünscht habe mit diesem letzten Buch. Und die kommen jetzt ohne mich klar. Also ich würde sagen, das ist jetzt fertig und es kommt was Neues.
Die Trilogie ist ebenso zu Ende, wie eine Abschiedstour ist, wo es nie eine neue Abschiedstour zu gibt.
Ich bin der Howard Carpendale des Literaturbetriebs, genau.
Okay. Alles klar. Vielen Dank an Alena Schröder. Das war die zweite Tipp Berlin Literaturkapelle.
Die Tipp Berlin Literaturkapelle ist eine Produktion der Tipp Berlin Media Group in Kooperation mit Studio 36. Die Folgen werden live aufgezeichnet an jedem letzten Mittwoch des Monats in der Kapelle 99 in Friedrichshain. Tickets unter www.tipp-berlin.de. Neue Folgen gibt's immer am ersten Montag des Monats auf tipp-berlin.de und allen gängigen Podcast-Portalen.